Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Alles ist mit Sicherheit nicht berechenbar.
Nachhaltigkeit ist eines unserer großen Themen. Und gerade der Einsatz von moderneren Optimierungs- oder Trainingsverfahren kann hier auch signifikant Energie einsparen.
Uns geht es darum, Mathematik tatsächlich bis ins tägliche Leben zu bringen.
Da sind wir wieder bei einer neuen Episode Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Herzlich willkommen. Heute werdet ihr merken, dass etwas anders ist. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber sie macht viel aus. Ich werde meine beiden Gäste heute nämlich duzen. Bislang wurde hier gesiezt, aber viele Forscherinnen und Forscher fanden das seltsam, denn sie sagen, in der Wissenschaft ist das eigentlich nicht üblich. Und ich komme aus den Medien, wo sich eigentlich auch alle duzen. Und wollen wir nicht Barrieren abbauen und auf Augenhöhe sein? Daher haben wir jetzt eine neue Regelung. Jedes Cluster entscheidet, ob in der jeweiligen Episode geduzt oder gesiezt wird. Heute wird also geduzt und zwar war ich virtuell am Exzellenzcluster Math Plus zu Gast. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die erste Folge mit dem Cluster. Ich verlinke sie in der Beschreibung zu dieser Episode. Da haben wir damals zum Beispiel über das U-Bahn-System in Berlin gesprochen. Denn das Cluster Math Plus beschäftigt sich mit anwendungsorientierter Mathematik und wurde übrigens gerade für eine weitere Förderperiode abgesichert. Das heißt, die nächsten 7 Jahre ist die Finanzierung der Forschung an diesem Cluster gesichert und es geht weiter. Heute reden wir zum Beispiel über Flugrouten, die durch mathematische Berechnungen weniger Sprit verbrauchen und darüber, wie man bei der energiefressenden künstlichen Intelligenz ebenfalls mithilfe der Mathematik deutlich nachhaltiger werden kann. Also erstmal die Frage, was ist anwendungsorientierte Mathematik? Mein erster Gast ist Andrea Walter, Professorin für mathematische Optimierung an der Humboldt-Universität zu Berlin und eine der SprecherInnen des Clusters MathPlus.
Anwendungsorientierte Mathematik beschäftigt sich damit, aus den Anwendungen heraus Fragestellungen zu extrahieren, die auch aus mathematischer Sicht interessant sind, dann dafür mathematische Methoden zu entwickeln, zu analysieren und auch umzusetzen. Das heißt, uns geht es darum, Mathematik tatsächlich bis ins tägliche Leben zu bringen.
Und ihr versucht auch, die Nachhaltigkeit noch mit reinzubringen.
Genau, richtig. Wir haben halt extrem schwierige Zeiten aktuell mit Klimakrise, mit den ganzen Konflikten, denen wir begegnen. Und ein wichtiges Anliegen für MathPlus ist eben die Klimaherausforderung. Und da beschäftigen wir uns insbesondere mit Nachhaltigkeit.
Und wie sieht das aus? Wie kann man sich damit beschäftigen? Was versucht ihr da rauszufinden?
Also das ist auch wiederum ein super breites Spektrum. In meiner Arbeitsgruppe haben wir uns zum Beispiel damit beschäftigt, wie man Tragflächen optimiert, dass sie also weniger Treibstoff brauchen. Und das ist das Schöne der Mathematik, dass man eine Methode eben sehr breit einsetzen kann. Und genau die gleiche Technik kann man zum Beispiel auch dafür nutzen, Gasturbinen zu optimieren, sodass die effizienter arbeiten. Also wenn man das dann breiter aufzieht auf MathPlus, haben wir uns zum Beispiel damit beschäftigt, dass man Flugbahnen optimiert, sodass sie möglichst wenig Treibstoff brauchen. Dafür musste man ganz neue Techniken in der Mathematik, in der Optimierung kombinieren und damit wird ein hoher Prozentsatz der Flugbahnen tatsächlich optimiert für verschiedene Fluggesellschaften, also nicht nur Lufthansa, sondern in vielen Fluggesellschaften. Und damit haben wir es geschafft, 2,5% Treibstoffeinsparung zu erzielen.
Und was für Stellschrauben gibt es da überhaupt? Also ich denke jetzt bei Flugzeugen an so Sachen wie Windkanal, dass man natürlich versucht, die Silhouette so zu gestalten, dass sie jetzt nicht irgendwelche Sachen hat, die rausstehen, die dann irgendwie noch mehr Treibstoff verlangen. Aber recht viel mehr fällt mir da gar nicht so ein. Was macht ihr da noch?
Genau, also das ist diese Tragflächenoptimierung, wo es darum geht, wirklich das Layout des Flugzeugs zu optimieren. Und bei dieser Flugroutenplanung geht es darum, wirklich den Weg, den das Flugzeug nimmt, zu optimieren. Das heißt, unter zum Beispiel Berücksichtigung von aktuellen Wetterbedingungen, die Flugbahn neu zu bestimmen. Und das wird also täglich geplant.
Ich habe mal nachgelesen. Laut Umweltbundesamt ist der Verkehr einer der größten Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland. Ich habe da einige Zahlen für euch. Im Jahr 2023 trug der Verkehrssektor mit rund 22% zu den Treibhausgasemissionen Deutschlands bei. Der Anteil des Verkehrs an den Gesamtemissionen ist damit gegenüber 1990 um 9 Prozentpunkte gestiegen. Und während viele andere Bereiche ihren Verbrauch gedrosselt haben, sieht es beim Verkehr schlecht aus. Umso wichtiger ist es also, genau diesen Bereich zu optimieren. Aber dennoch stelle ich mir die Frage, ob man wirklich alles berechnen kann. Sind nicht viele Bereiche einfach im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar?
Alles ist mit Sicherheit nicht berechenbar. Das ist auch gerade eine Herausforderung bei dieser nachhaltigen Mobilität, dass man den Faktor Mensch mit berücksichtigen muss. Das heißt, es geht eben auch darum, diese ganzen Pläne akzeptabel für den Menschen zu machen. Und da kommt natürlich dann sehr viel Zufall mit ins Spiel, Unsicherheit. Das heißt Unsicherheit in der Planung, die man idealerweise mit berücksichtigen muss. Das heißt, wie kann ich den Faktor Mensch, das heißt das menschliche Verhalten, mit berücksichtigen, um unter dieser Unsicherheit dann noch möglichst optimale Lösungen zu finden?
Also ich selber weiß ja manchmal nicht, wie ich reagieren werde, weil ich das in letzter Sekunde aus dem Bauch raus entscheide. Und das dann berechnen zu wollen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Genau, da ist die Idee, dass man sich gar nicht tatsächlich das einzelne Individuum anguckt, sondern sogenannte Multiple-Agent-Methoden nutzt. Und dann sind die Menschen in der Simulation einzelne Partikel, wo man versucht, diese Eigenschaften dieser einzelnen Partikel schon mit zu modellieren. Das ist eine große Herausforderung. Wie modelliere ich das eigentlich? Und um dann sowas wie den öffentlichen Nahverkehr zu optimieren, schaut man sich dann eben nicht nur dieses eine Partikel an, sondern ein großes System von Partikeln mit wirklich ganz vielen Partikeln. Und dann versucht man zum Beispiel Bewegungsströme über solche Multipartikelmethoden zu simulieren, wie bewegen sich die Leute, sodass es dann gar nicht mehr darauf ankommt, wie entscheidet der Einzelne, sondern man guckt sich das große Ganze an.
Was versucht ihr damit dann rauszufinden?
Da kann man sich zum Beispiel anschauen, wie bewegen sich Menschen. Also da gibt es dann auch Forschung, wie laufen überhaupt Bewegungsströme ab und wie kann ich dann den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel darauf anpassen. Das ist ein Aspekt, aber auch, wie entwickelt sich zum Beispiel Akzeptanz von neuartigen Mobilitätskonzepten. Also jetzt zum Beispiel, ich meine, E-Scooter ist natürlich immer so eine Sache, ob man die jetzt mag oder nicht, aber es ist natürlich ein neues Konzept, genauso wie Uber, also andere Mobilitätskonzepte, also Sharing oder eben so On-Demand-Services. Und wie kann ich die jetzt berücksichtigen in dem großen Plan Nahverkehr, Mobilität?
Da spielen ja dann aber auch so Sachen eine Rolle wie das Wetter, oder? Ganz einfach. Also wenn es in Strömen regnet, fahre ich nicht mit dem E-Scooter, aber wenn schönes Wetter ist, natürlich dann eher.
Richtig, genau das ist auch die Komplexität. Also warum wir da bisher noch keine gute Lösung gefunden haben, weil diese ganze Berücksichtigung der Opinion Dynamics, des menschlichen Verhaltens, des menschlichen Faktors, das verkompliziert diese ganzen Systeme enorm. Und deswegen brauchen wir dafür auch neue Mathematik und neue Optimierungsmethoden.
Da fiel gerade der Begriff Opinion Dynamics. Opinion Dynamics, das ist die Frage, wie sich Meinungen in einer Gruppe verändern. Also, wie beeinflussen wir uns gegenseitig, wenn wir diskutieren, Nachrichten lesen oder Meinungen hören? Und wie entstehen daraus gemeinsame Haltungen oder auch Streit? Oder, wie Andrea Walter es treffend beschrieben hat, der menschliche Faktor. Was versuchst du herauszufinden?
Also ich selber forsche im Bereich der Optimierung. Es gibt jetzt viele Optimierungsprobleme, dafür gibt es schon sehr etablierte Methoden, wo man im Prinzip etablierte Software einsetzen kann. Es gibt aber auch neuartige Optimierungsprobleme, weil man sich dann ja auch weiterentwickelt, wie zum Beispiel Nichtglattheiten nennen wir das. Das kann man sich vorstellen, wenn man zum Beispiel ein Gasnetzwerk hat und dort Ventile auf und zu macht, dann entsteht ein nicht glattes Verhalten. Und das ist jetzt aus Optimierungssicht noch herausfordernd. Das heißt, dort gibt es keine Standardlösung. Und das ist genau der Aspekt, wo ich mich auch mit beschäftige.
Nicht Glattheiten, das klingt erstmal sperrig, heißt aber einfach, etwas läuft nicht gleichmäßig oder vorhersehbar ab. In der Mathematik oder Physik spricht man davon, wenn es zum Beispiel plötzliche Sprünge, Ecken oder Brüche in einem Verlauf gibt, wie bei einem Stau, der ganz plötzlich entsteht, oder bei einer Meinung, die sich schlagartig ändert. Aber verstehe ich dich richtig, dass für dich die Prozesse und die Berechnungen wichtiger sind als die letztendliche Anwendung? Also im besten Fall kann man mit deinen Forschungsergebnissen mehrere Dinge machen, oder?
Richtig, genau. Da sind wir wieder bei der Schönheit der Mathematik, dass für uns das im Wesentlichen ein mathematisches Modell ist. Und für dieses mathematische Modell entwickeln wir dann angepasste Optimierungsmethoden. Und dieses mathematische Modell kann idealerweise halt verschiedene Anwendungen abdecken. Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen zu den Opinion Dynamics, das kann zum Beispiel eben der öffentliche Nahverkehr sein. Das kann aber, das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, auch sowas sein wie Meinungsbildung zu Impfverhalten. Oder wie breiten sich jetzt bestimmte Infektionen aus? Das ist dann immer eine Differentialgleichung und für diese Differentialgleichung kann ich dann die mathematischen Methoden entwickeln. Und durch diese Abstraktion, durch die Mathematik, habe ich dann eben die Möglichkeit, verschiedene Anwendungen abzudecken.
Die Schönheit der Mathematik. Ich finde es wirklich, wirklich toll, dass man merkt, wie begeistert Andrea Walter von ihrem Fach ist. Und das gilt nicht nur für sie, das fällt mir eigentlich bei fast allen Forschenden auf. Die brennen für ihr Fach. Und das überträgt sich auf mich, wenn ich so zuhöre. Ich hoffe, euch geht's auch so. Bei mir sammelt die Mathematik jedenfalls gerade Pluspunkte, passend zum Clusternamen Math Plus. Für mich wirkte Mathematik immer so wie das Gegenteil von Kreativität. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, scheint da doch ein Zusammenhang zu sein.
Auf jeden Fall, weil die Frage ist ja, wir extrahieren die Problemstellung aus der Anwendung, dann muss man sich erstmal überlegen, wie kann ich das überhaupt gut mathematisch modellieren? Das heißt, wie kann ich die Effekte, die mir wichtig sind, mathematisch beschreiben? Das ist also ein wichtiger Punkt. Und dann auch bei den Lösungsmethoden, wenn ich jetzt neue Aspekte wie eben diese Nichtglattheit mit berücksichtigen möchte, wie kann ich meine Methoden so anpassen oder kann ich neue Methoden entwickeln? Und deswegen braucht man zum einen sehr viel Erfahrung. Mein Doktorvater hat selbst gesagt, naja, man entwickelt dann so ein Bauchgefühl. Und das ist tatsächlich so, dass man im Laufe der Zeit ein Bauchgefühl entwickelt, was kann hier funktionieren, was kann nicht funktionieren. Und dann kommt natürlich schon die Kreativität mit rein, wie kombiniere ich das, sodass ich diese Aspekte wirklich geschickt ausnutzen kann.
Und wie ist dann dieser Moment, wenn es von der Theorie in die Praxis geht und man Daumen drücken muss, klappt das jetzt so, wie ich das simuliert habe und mir das vorgestellt habe? Oder habe ich vielleicht diesen einen kleinen Faktor nicht mitbedacht und alles klappt nicht und alles war umsonst?
Also das passiert tatsächlich, dass man dann davor sitzt und völlig frustriert ist, dass man denkt, oh, was habe ich denn jetzt, was haben wir nicht mit berücksichtigt, was muss ich dann noch? Aber das ist natürlich dann auch spannend zu sehen, okay, hier dieser Aspekt, den habe ich nicht berücksichtigt und der sorgt jetzt dafür, dass mein Algorithmus nicht funktioniert. Aber wenn man das dann geschafft hat, ist das einfach super cool.
Was für Probleme würdest du gerne in den nächsten Jahren noch lösen?
Also ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich glaube, dass man wirklich noch viel mit Mathematik erreichen kann, ist das ganze Thema künstliche Intelligenz, weil da einfach extrem viel Energie auch verbraucht wird, um diese Modelle zu trainieren. Da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin überzeugt, dass dort mit Mathematik die ganzen Methoden noch deutlich verbessert werden können, sodass man dort energieeffizienter arbeiten kann. Da wirklich gute Optimierungsverfahren dafür zu entwickeln, das ist ein wichtiges Ziel für unsere Forschung.
Die künstliche Intelligenz begegnet uns mittlerweile in fast jeder Episode. Ist euch das aufgefallen? Sie hat vieles in der Forschung verändert, ist ein spannendes Werkzeug, um zum Beispiel große Datenmengen auszuwerten oder Muster zu erkennen. Aber hier ist jetzt die Frage, wie man die KI dazu bringen kann, weniger Strom zu verbrauchen, weniger Energie. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Gast, Sebastian Pokutta. Er ist Professor für mathematische Optimierung an der TU Berlin, Vizepräsident des Zuse-Instituts und einer der SprecherInnen des Exzellenzclusters MathPlus.
Wir arbeiten in erster Linie daran, KI-Methoden zu entwickeln, also reine Methodenentwicklung, aber dann auch diese Methoden in den Anwendungskontext zu tragen. Und die Anwendungskontexte können hier sehr breit sein. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo es darum geht, anhand von Satellitenbildern die Höhe von Bäumen weltweit zu schätzen, also eine sogenannte Baumkarte zu erstellen für die gesamte Welt, um daran oder mit dieser Karte die Biomasse zu schätzen, die wir zur Verfügung haben, um CO2 zu absorbieren. Andere Bereiche sind Mobilität, klar. Wir haben einige Sachen im Energiebereich. Also es ist relativ breit. Wir entwickeln halt diese Methoden und wenden die dann in verschiedensten Bereichen an.
Wir picken uns jetzt mal diesen KI-Bereich raus und sprechen über die Forschung in diesem Bereich. Und bei KI denke ich selber sofort an diesen Fatalismus, der immer wieder diskutiert wird. Also, dass die KI stark reguliert werden muss, weil sie sonst unberechenbar werden kann und im schlimmsten Fall die Menschheit auslöscht. Ist diese Angst berechtigt?
Ich glaube nicht in der Tat, dass dieser Fatalismus oder diese extrem negative Einstellung bezüglich künstlicher Intelligenz eine riesige gesellschaftliche Barriere darstellt, um die Herausforderungen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen, überhaupt adressieren zu können. Es gibt einfach Themen wie den demografischen Wandel, an dem kommen wir nicht vorbei. Da sind Delays von 30 Jahren im System, die können wir nicht so einfach lösen. Sprich, wir werden Automatisierung, KI etc. großflächig einsetzen müssen, um den gesellschaftlichen Fortbestand oder die Funktion der Gesellschaft sicherstellen zu können. Da geht in meinen Augen kein Weg dran vorbei. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Fatalismus und diese Negativität sehr gefährlich, weil das ein Stück weit uns in unserem Denken und in unserem Betrachten von Lösungsräumen extrem einschränkt. Ich würde mir wünschen, dass wir da etwas offener sind. Das heißt nicht, dass man Sachen wie Datenschutz etc. aus dem Fenster schmeißen soll. Das ist nicht, was ich sage. Ganz im Gegenteil. Die Sachen kann man durchaus miteinander synergetisch verzahnen, aber ein bisschen offener, was die Anwendung von Technologien angeht.
Genau mit dieser Offenheit gehen wir jetzt in das Gespräch und kommen gleich zum zweiten Kritikpunkt, nämlich zum Energieverbrauch. Large Language Models wie ChatGPT sind bekannt dafür, große Mengen an Energie zu brauchen. Eine Suche braucht angeblich so viel Strom wie 10 normale Internetsuchen. Und seien wir mal ehrlich, wir fragen natürlich auch total viel Schrott. Das ist pure Energieverschwendung. Aber das ist heute nicht das Thema. Das Thema ist, wie kann die Forschung, in diesem Fall die Mathematik, es schaffen, dass die KI weniger Strom verbraucht?
Wir können einfach mal die Fakten kurz zusammenfassen. Verbraucht die Technologie viel Energie? Ja, das ist sicherlich so. Man muss unterscheiden, es gibt im Endeffekt zwei oder drei Teile des Energieverbrauches. Es gibt das ursprüngliche Training von den Systemen. Wenn ich jetzt sowas wie ChatGPT als Beispiel nehmen würde, das verbraucht extreme Energiemengen. Das eigentliche Nutzen dann pro eigentliche Anfrage ist deutlich geringer, also das ist im Vergleich nahezu vernachlässigbar. Wenn ich natürlich jetzt 3 Milliarden Anfragen mache, irgendwann summiert sich auch das wieder auf und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt. Ich denke, wenn man auf die reinen Zahlen guckt, ist das immer alles sehr beängstigend oder ich sage jetzt auch mal gigantisch aus. Tatsache ist aber, wenn ich das mit Vergleichssystemen vergleiche, die ähnliche Aufgaben wahrnehmen und ich den Gesamtverbrauch von diesen Systemen mitberechne, dann sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß. Nichtsdestotrotz, denke ich, gibt es viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Das ist auch ein Thema von MathPlus hier. Nachhaltigkeit ist eines unserer großen Themen und gerade der Einsatz von, ich nenne es jetzt mal, moderneren Optimierungs- oder Trainingsverfahren kann hier auch signifikant Energie einsparen. Sowohl beim Training der eigentlichen Systeme, aber auch dadurch, dass wir kleinere Architekturen mit ähnlich guter Performance trainieren können, auch hinter in der Nutzung, weil ich einfach weniger Energie brauche, um eine Anfrage auszuführen.
Aber da brauche ich noch den Hintergrund, wie groß ist denn das Verhältnis zwischen diesem Training und der späteren Nutzung? Also ist es nicht so, dass irgendwann mal alles trainiert ist und dann wird nur noch genutzt?
Schwierige Frage. Also das exakte Verhältnis hängt ganz hart davon ab, wie viele Menschen das nutzen. Wenn ich jetzt so out of my head gefragt werde, was ich schätze, was das Verhältnis ist zwischen einer Anfrage und dem Trainieren, reden wir wahrscheinlich von, ich weiß nicht, einem Unterschied von Hunderten von Milliarden in Energie. Okay, eine Anfrage versus gesamtes Trainieren. Aber ich habe auf diesem Planeten, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen die ChatGPT benutzen, und zwar mehr als einmal pro Tag. Das summiert sich dann halt auch wieder auf. Und ich komme ganz schnell an den Punkt, wo die Nutzungsenergie, die ich brauche, um es zu nutzen, größer wird als die Trainingsenergie, weil so viele Leute es nutzen. Und deshalb investieren halt auch viele Infrastrukturbetreiber viel Zeit da rein, genau diesen Teil zu optimieren. Sprich, wie bringe ich den Verbrauch bei der Inferenz, also zur Nutzungszeit im Endeffekt runter?
Und der Hintergrund, warum dann auch die Betreiber Interesse daran haben, ist jetzt nicht unbedingt die Klimakrise zu stoppen, sondern vor allem, es kostet ja auch eine Menge Geld, überall diese Serverfarmen zu haben, die runterzukühlen und so weiter, oder?
Klar, sicherlich Kosten sind immer ein Faktor. Ich habe einen großen Teil meiner Karriere in den USA verbracht. Nur eine Sache, die ich gelernt habe, ist, die beste Art und Weise, nachhaltige Veränderungen zu erzeugen, ist, Nachhaltigkeit mit ökonomischen Incentives zu verknüpfen. Das funktioniert einfach bei allem, was ich gesehen habe, immer am besten. Man würde sich das anders wünschen, aber die Wirklichkeit ist halt nicht so. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist die, und das trifft auf die meisten Datencenter zu, die ich kenne, also die wirklich großen. Ein großer Teil sind jetzt schon in Bereichen unterwegs, wo die nahezu vollständig entweder billigen Strom oder sauberen Strom verwenden. Was jetzt sauber ist, muss man wieder sehr genau mit der Definition aufpassen. Die europäische Definition von sauber ist etwas anders als die US-Definition. Nuclear Energy in den USA wird man größtenteils als sauber betrachten. Das wird bei uns teilweise anders gesehen. Und da muss man genau hingucken. Aber da wird auch durchaus ein Effort gemacht, saubere Energie zu nutzen. Auch das ist nicht, weil Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, denke ich, sondern einfach dem geschuldet, dass die Firmen verstehen, dass wenn sie weiter skalieren wollen in der Zukunft, sie ein nachhaltiges Modell brauchen, um einfach generell überleben zu können. Und damit gehen diese Faktoren wieder Hand in Hand.
Kommen wir zu deiner Forschung. Wie genau gehst du da ran? Ich meine, wie sehr lassen dich denn auch dann die Betreiber zum Beispiel ran, damit du überhaupt optimieren kannst an diesen Riesenmaschinen?
Also mit den großen Betreibern, das sind alles Closed Source oder Proprietary Systems, da kommt man nicht ran. Das ist aber auch nicht notwendig für uns in erster Linie, weil wir in der luxuriösen Situation sind mit dem Zuse-Institut hier in Berlin, ein Top-Forschungsinstitut an der Hand zu haben, was selber einen Supercomputer betreibt, schon seit vielen, vielen Jahren betreibt und jetzt auch einen relativ großen GPU-Cluster mitbetreibt für, also einmal für die Dienste, die wir nach innen anbieten, aber auch für den Großraum Berlin, das nennt sich dann Science Berlin. Und in diesem Kontext haben wir Zugriff auf eine relativ große Anzahl an GPUs, also das sind diese Grafikkarten, die benutzt, um neuronale Netzwerke zu trainieren, wo wir genau solche Algorithmen erproben können. Sprich, für unsere Forschung sind wir sehr gut ausgestattet und untersetzt. Wir können da also unsere Forschung genauso machen, wie wir es machen wollen.
Wie geht ihr da ran?
Was wir typischerweise nicht machen, wir trainieren keine Netzwerke from scratch, also von null sozusagen, weil da müsste man auch sehr stark fragen, ob dann die Forschung, die wir an der Stelle machen, überhaupt dann den Effekt noch einholen können, den wir durch von null trainieren sozusagen schon wieder investiert haben an Energie. Nee, was wir machen ist, wir setzen ganz oft auf bereits vortrainierte Modelle, die sind frei verfügbar. Es gibt relativ viele sehr gute Open-Source-Modelle und wir arbeiten daran, zum Beispiel diese Modelle, ich nenne es jetzt mal, umgangssprachlich auszudünnen, sie kleiner zu machen, damit sie dann in der Nutzung bei gleicher oder ähnlicher Performance deutlich weniger Energie verbrauchen.
Und was sind da die größten Schwierigkeiten oder Herausforderungen? Wo funktioniert es dann manchmal nicht?
So ein neuronales Netzwerk, das sind einfach ganz, ganz viele Verbindungen zwischen Einheiten. Und jetzt guckt man sich in diesem Netzwerk an, welche von diesen Verbindungen sehen schwach aus. Und alle, die schwach sind, schmeiße ich weg. Und dann ist die Hoffnung, dass das, was überbleibt, immer noch gut funktioniert. Das ist auch typischerweise in den Tests so, aber es ist auch schon so, dass in der eigentlichen Nutzung dann hinterher die Nutzer schon sagen, naja, das ist zwar vielleicht im Test genauso gut gewesen, aber im Nutzerverhalten, warum auch immer, verhält es sich dann doch anders. Und um diese Effizienz sauber abzubilden, das ist sehr, sehr schwierig, weil die Repräsentation des Wissens in diesen Netzwerken relativ komplex ist und keiner wirklich genau weiß, wie man damit umgehen muss oder wie man es am besten darstellen kann.
Es erinnert mich gerade so ein bisschen an diesen MP3-Standard, wo man auch damals irgendwie gesagt hat, wie versucht man aus einer perfekten Aufnahme Daten wegzulassen, damit das Hörerlebnis trotzdem noch relativ gut ist, aber eben die Datei viel kleiner wird, sodass wir sie jetzt heutzutage ganz easy durchs Netz schicken können.
Genau, es ist faktisch genau der gleiche Gedanken, das gleiche Konzept. Es geht um Komprimierung. Sprich, ich verliere was, aber ich möchte was verlieren, was keinen interessiert. Und das ist sehr schwer zu wissen, was die Leute vorher interessiert. Oder was auch, wenn man mit so einem System dann interagiert, vielleicht wird das dann irgendwann einfach sehr eindimensional von den Antworten her. Es ist sehr schwer abzubilden, wie der Mensch das empfindet, wenn er damit interagiert.
Kann man denn ungefähr abschätzen, wie viel Prozent man durch pure Optimierung einsparen könnte?
Ist schwer zu sagen. Also ich kann einfach mal ein paar Beispiele nennen, was wir bei uns sehen. Also wir können durchaus so ein Netzwerk um Faktor 4 bis Faktor 10 verkleinern mit, sage ich jetzt einfach mal, ähnlicher oder nahezu identischer Performance. Und das setzt sich sofort at scale, nicht bei einem einzelnen, bei Einzelnutzung, aber at scale auch in die Energie um, die ich brauche, um das zu betreiben. Weil ich einfach zehnmal weniger, ich habe was zehnmal so klein ist und dann kann ich zehnmal so viele nebeneinander parallel betreiben. Das heißt, wo ich vor einer Anfrage beantworten kann, kann ich jetzt 10 Anfragen beantworten mit der gleichen Energie. Sprich, das gibt mir ungefähr einen Faktor 10. Stimmt nicht ganz, aber grob geschätzt. Das machen die großen Firmen auch. Ich gehe auch davon aus, dass zum Beispiel dann die großen Betreiber gar nicht jedes Mal das beste Modell zur Verfügung stellen, sondern anhand der Art der Anfrage schätzen, welches Modell ausreichend ist, um eine gute Antwort zu geben und dann einfach das kleinstmöglichste auswählen, weil es halt enorme Energiemengen spart.
Okay, das heißt, wenn ich etwas frage, was dann zum Beispiel so eine typische Google-Suche auch hätte liefern können, ich habe Knieschmerzen, was kann das sein? Das fragen Tausende wahrscheinlich jede Sekunde auf der Welt. Dann braucht man jetzt nicht die ganz große Rechenmaschine anwerfen.
Genau, das ist genau richtig. Und was halt auch gemacht wird, das ist auch eine Sache, die uns interessiert, die Ergebnisse werden zwischengespeichert. Sprich, wenn du anfragst, wie es deinem Knie geht und ich frage morgen, ich habe irgendwie was an meinem Oberschenkel, könnte mein Knie sein. Das ist zwar nicht exakt die gleiche Anfrage, aber die Antwort wird zum großen Teil überlappen und dann kann solche Informationen wiederverwendet werden. Also da wird schon sehr viel investiert, um da energieeffizient zu sein.
Wenn du zusammenfassen könntest, welche großen Fragen dich gerade so umtreiben in deinem Forschungsgebiet, was wären das?
Auf dem technischen oder mathematischen Level ist es sicherlich einmal, wie man diese Systeme effizienter machen kann. Dann der ganze Bereich Nachhaltigkeit. Wie kann ich KI einsetzen, um Nachhaltigkeit zum Beispiel jetzt in diesem Kontext von CO2-Aufnahme modellieren? Dann interessieren uns Fragen, die in den Bereich gehen, wie verbinde ich diese neuen ChatGPT-artigen Systeme mit einem größeren Horizont, wo die Systeme Entscheidungen treffen können. Das sind dann sogenannte Agentic AI-Systeme, die also Werkzeuge nutzen können und auch mit der Umwelt interagieren können.
Fassen wir nochmal einige der Probleme zusammen, die mit KI in Verbindung stehen. Da ist die Sache mit der Regulierung, dem Datenschutz, der Weltherrschaft. Gut, dann ist da die Sache mit der Energie, das haben wir schon besprochen. Und dann gibt es einen Punkt, über den in letzter Zeit viel geschrieben wurde, und zwar, dass die KI gerne mal halluziniert. Wenn sie also eine Antwort nicht findet, dann erfindet sie einfach mal was, anstatt zu sagen, weiß ich nicht. Das erinnert mich jetzt an einige Menschen, die ich kenne, aber darüber reden wir jetzt besser nicht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die sogenannte erklärbare künstliche Intelligenz. Ich muss nachvollziehen können, wie die KI zu ihrem Ergebnis, zu ihrer Antwort gekommen ist. Denn dann kann ich besser einschätzen, ob das Quatsch ist oder wirklich eine gute Antwort. Sagen wir mal so, wenn ich zum Spaß frage, ob Erdbeereis oder Schokoeis besser schmeckt, dann ist es ziemlich wurscht, ob die KI die richtige Antwort gibt. Wenn ich aber etwas frage, wo es vielleicht sogar um Leben und Tod geht, dann ist meine Toleranz für falsche Antworten sehr gering. Dann will ich wirklich die richtige Antwort haben. Ein Beispiel.
Wir könnten uns einfach mal vorstellen, wir haben jetzt einen Arzt und der macht jetzt Röntgenbilder und benutzt jetzt zum Beispiel ein KI-System, um diese Röntgenbilder zu verarbeiten und Diagnosen zu stellen. Und jetzt sagt das System, das Knie operieren. Dann möchte der Arzt natürlich ganz gerne wissen, warum die Vorhersage ist oder die Empfehlung gewesen ist, das Knie zu operieren. Und da möchte man, dass das System nicht einfach nur eine Antwort gibt, der ich blind vertrauen muss, sondern eine Begründung dafür gibt, warum diese Antwort die Antwort ist, die es gegeben hat. Sprich, ich habe gesehen, da scheint eine bösartige Veränderung zu sein oder Wasseransammlung oder was auch immer ist. Und auf der Basis ist dann diese Empfehlung zustande gekommen. Sprich, man möchte die Nachvollziehbarkeit des Menschen erhöhen. Man möchte die Transparenz der Systeme erhöhen und damit auch implizit die Sicherheit. Weil wenn ich die Systeme nutze und ich sehe, dass die Begründung des Systems, warum es etwas macht, keinen Sinn macht, dann möchte ich vielleicht auch die Empfehlung nicht akzeptieren. Und das ist, glaube ich, extrem kritisch, um diese Systeme gesellschaftlich akzeptabel zu machen.
Mich erinnert das ein wenig an den Matheunterricht. Da reicht es ja auch nicht, wenn man das errechnete Ergebnis hinschreibt. Der Lehrer oder die Lehrerin will wissen, wie man auf die Lösung gekommen ist. Der Lösungsweg ist entscheidend. Und genauso sollten wir nachvollziehen können, wie die KI zu ihrer Antwort gekommen ist. So viel nun also zu unserem heutigen Ausflug zu Math Plus. Mit Mathematik kann man einiges in unserer realen Welt umgestalten und verbessern. Denkt dran, wenn ihr das nächste Mal in Berlin U-Bahn fahrt, in ein Flugzeug steigt oder ChatGPT fragt, wie man am besten 3 Tage in Paris verbringt. Das war's für heute. Wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.